Vielleicht möchte ich als Wichtigstes dazu sagen, dass es nie meine Absicht wäre, Schubert zu verbessern. Mhm. Ich schätze natürlich diese Lieder sehr und es reizt mich als Komponist, die in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Aber auf gar keinen Fall sehe ich das als Verbesserung, sondern ja, das ist mein Privatvergnügen, wenn Sie so wollen. Ich habe beispielsweise auch einen anderen Liederzyklus für Kammermusikbesetzung gefasst, nämlich die schöne Magelone von Brahms, mhm. die ich über alles liebe. Und die habe ich eben für Nonette geschrieben. Und es liegt leider im bekannten Simrock Verlag, mit dem Brahms schon gearbeitet hat. Aber es wissen sehr wenige. Ich würde mir wünschen, dass auch dieses Stück einmal außerhalb aufgeführt werden könnte.
Sie haben da eine große Leidenschaft, auch bekannte Werke in einem neuen Klanggewand zu fassen. Woher kommt eigentlich bei Ihnen diese Leidenschaft und diese Faszination?
Das ist eigentlich einfach für mich zu beantworten. Als ich das Glück hatte, in Rom ein Jahr leben zu dürfen mit dem Villa Massimo Stipendium, da kam mir die Idee, die Kunst der Fuge von Bach zu instrumentieren. Denn in diesem Werk sieht Bach keine Instrumentenangabe vor. Man muss also, wenn man das Werk aufführen möchte, entweder eine eigene Fassung machen oder auf andere Fassungen, die es gibt, zurückgreifen. Mhm. Und das war eigentlich ausschlaggebend für meine Bearbeitertätigkeit. Das liegt nun genau 50 Jahre zurück und ich habe vor, an meinem 80. Geburtstag im nächsten Jahr eine Neufassung der Kunst der Fuge zu präsentieren und schreite dort dann meinen Weg weiter, dass ich auch diesen Zyklus unterbreche mit anderer Musik, die den Zuhörer auf eine andere Ebene versetzt. Beispielsweise werde ich dieses letzte Werk Bachs mit dem letzten Werk von Johannes Brahms verbinden, die vier ernsten Gesänge. Ich denke, die passen auch in ihrer Tonart D-Moll wunderbar zur Kunst der Fuge und bieten den Hörern Entspannungsmöglichkeit und eine neue Ebene.
Kunst der Fuge, die letzten Lieder von Brahms und aber auch der Schwanengesang sind Spätwerke, auch wenn sie im unterschiedlichen Alter, also Schubert war ja um die 30, als er den Schwanengesang verfasst hat. Was fasziniert Sie an Spätwerken, an den Werken, die vielleicht schon so einen Nimbus von Abschied haben?
Ja, das finde ich unglaublich spannend. Vielleicht das berühmteste Spätwerk ist das Requiem von Mozart. Mhm. Und ich habe eine Programmkonzeption entwickelt, die auch vor 14 Tagen in der Philharmonie lief. Nämlich das Mozart-Requiem zu verbinden mit der letzten Fuge von Bach. Bach hat diese letzte Fuge nicht vollendet und sein Sohn hat in die Partitur geschrieben, an dieser Stelle, wo er seinen eigenen Namen als Thema eingebracht hat, sei der Verfasser gestorben. Mhm. Und ich verbinde dieses Stück quasi als Ouvertüre zu Mozart-Requiem. Wenn die letzten Töne verklungen sind, gibt es eine Generalpause. Und dann antwortet Mozart auf Bachs Tod mit der Totenmesse.
Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen in die Art und Weise, wie Sie an so ein Stück, also an ein Schubert-Lied rangehen. Es liegt in der Fassung für Klavier und Gesang vor. Haben Sie da vorher bestimmte Vorstellungen, Ideen oder wie gehen Sie an so ein Arrangement heran?
Es ist ja kein Arrangement. Es ist ja eine Neufassung.
Ja.
Sie haben es mit dem englischen Wort bezeichnet. Ich liebe diese englischen Dinge nicht.
Haben Sie ein anderes Wort vielleicht? Neufassung?
Nachschöpferisch, würde okay. ich sagen. Das trifft es vielleicht am allerbesten. Und ich kenne diese Lieder ja in- und auswendig. Und da gehen mir immer viele Gedanken durch den Kopf. Wenn ich das eben niederschreibe, dann ist es ja wie ein Nachhören oder ein Nachsinnen über ein Werk, was in anderer Form längst existiert.
Aber ist Ihnen da vorher klar, also wenn Sie, vielleicht können wir auch ein Beispiel uns herausgreifen, zum Beispiel den Doppelgänger. Haben Sie da sowas wie eine Vorstellung, was Sie klanglich letztlich hören möchten? Oder ist es so ein ja, Working by Doing, also sozusagen im Erarbeiten, dass Ihnen dabei die Ideen kommen?
Das eigentlich gar nicht. Ich habe schon immer eine ganz klare Vorstellung, gerade wenn ich jetzt die Oktettbesetzung habe, achte ich sehr drauf, dass nicht ständig alle gleichzeitig spielen. Schon auch aus ökonomischen Gründen. Die Bläser müssen sich zwischendurch erholen und es gibt Lieder, die eben nur mit Streichern sind, zum Beispiel der Doppelgänger, und Lieder, wo die Bläser dominieren. Extrem wende ich dieses Prinzip im Abschied an, wo beide Instrumentalgruppen eigentlich wie ein doppelchöriges Konzerto miteinander wetteifern. Und am Schluss habe ich den Bläsern ein letztes Ade-Motiv mit hineinkomponiert. Und ich hoffe, dass das bei den Kennern und Liebhabern auch als solches verstanden wird.
Wenn Sie Ihre Fassung niedergeschrieben haben und dann das Oktett oder welche Besetzung auch immer anfängt zu proben und Sie das hören, wie ist das dann? Müssen Sie da eigentlich noch Nachbearbeitungen machen oder ist es eigentlich alles total klar und muss dann nur noch geprobt werden?
Ich bin da nicht diktatorisch. Und auch dieses Mal mit dem Berliner Ensemble war es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und beispielsweise haben mich die Streicher angesprochen, wenn Tremolo-Figuren zu groß intervallig sind, sind die schlecht ausführbar.
Ja.
Und da lasse ich mich natürlich gerne anregen, die Sache besser spielbar zu machen. Oder dass ich natürlich darauf achte, dass das Horn nicht allzu hohe Töne direkt ohne Anlauf spielen kann. Da muss ich natürlich Rücksicht drauf nehmen. Oder dass ich die Klarinette nicht in allzu hohe Lagen führe, andererseits aber auch die ganz tiefe Lage mit als Farbe einbringe. Und das ist das große Vergnügen, bei mir ein solches Lied außerhalb des Klavieres darstellen zu können.
Also Sie sind auch da sehr pragmatisch. Also es scheint mir grundsätzlich, dass Sie eher ganz pragmatisch auch häufig drangehen. Da braucht der Sänger oder da brauchen die Bläser mal Pause, dann machen wir das so. Also sehr musikerfreundlich.
Danke.
Sie sind ja selber auch Musiker, Sie kommen von der Orgel. Wir sind hier bei Ihnen zu Hause. Im Wohnzimmer steht eine wunderschöne Orgel. Dieses Orgel zu Hause, beeinflusst es Sie weiterhin auch in Ihrer Art, wie Sie mit der Musik umgehen?
Ganz bestimmt. Ich komme ja von diesem Instrument her und bedauere auf der Orgel oft, dass ich bei komplizierten Bachfugen beispielsweise gar nicht die Stimmen einzeln dem Zuhörer vermitteln kann. Und ich habe sehr viele Orgelwerke von Bach für Orchester bearbeitet. Beispielsweise die große C-Moll-Passacaglia habe ich als Ouvertüre zum Brahms-Requiem vorgesehen. Und in den Variationen stelle ich die Instrumentalgruppen einzeln vor. Man könnte sagen, wie es Benjamin Britten schon gemacht hat, eine Führung durch das Orchester. Oder wenn Sie unser Weihnachtskonzert jetzt nehmen, am 21.12. im Kammermusiksaal der Philharmonie, dort steht auf dem Programm die wunderbare Kantate 65, Sie werden aus Saba alle kommen. Und es gibt ein großes Orgelpräludium in C-Dur, was genau dieses Thema bedient. Und ich werde deswegen mit diesem Orchesterwerk den Abend des Weihnachtskonzertes eröffnen. Und am Schluss wird den Hörern dann vielleicht die Ohren aufgehen und sie sagen, aha, das haben wir ja bereits gehört.
Also Sie plädieren sozusagen auch dafür in Ihrer Arbeit, dann die einzelnen Stimmen, die vielleicht sonst im Klavier, in der Orgel oder an einem Instrument ein bisschen untergehen, weil es auch nicht anders geht, die einfach ein bisschen mehr hervorzuheben durch die Neufassungen.
Klar, auf der Orgel, wenn ich eine große Fuge spiele, sind alle Stimmen gleich laut. Und auch lange Töne bleiben einfach liegen und ändern sich nicht. Lange Töne sind aber kleinen Tönen im Wege. Und deswegen kann ich im Orchester diese Töne im Decrescendo spielen lassen und andere wichtige Figuren dadurch herausheben. Das Ganze wird plastischer und transparenter. Und das ist vielleicht der Hauptbeweggrund meiner Arbeiten, dass ich die Sache auf diese Weise eben besser hörbar mache.